Hallo und herzlich willkommen. Wir starten mal wieder in eine neue Woche und ich freue mich, dass du meine neue Podcast-Folge anhörst. Ich habe wieder eine ganz großartige Gäste mit dabei, die liebe Alena. Wir arbeiten tatsächlich schon eine ganze Weile zusammen. Müsste auf alle Fälle über ein halbes Jahr sein, dass wir zusammenarbeiten, dass ich die beiden begleiten darf. Sie und ihre ganz wahnsinnig süße Hündin Matti. Wir haben gestartet tatsächlich mit dem Thema Hundebegegnungen. Es kamen dann aber noch so ein paar andere Themen wie Unsicherheiten, vor allem aktuell beim Autofahren dazu. Und wir machen genau Medical Training, machen wir tatsächlich auch noch. Und es ist wahnsinnig spannend, die Reise begleiten zu dürfen, weil Matti dazu neigt, erstmal tendenziell skeptisch zu sein und sich aber dann, wenn man es gut anstellt, schlau anstellt, unfassbar genial auf Training einlässt und sie mit Alena auch einfach einen absoluten Glücksgriff hat, weil die einfach so gute Stimmung verbreiten kann in allen Lebenslagen. Ihr werdet einen Eindruck kriegen, besonders natürlich von Alena, aber auch von den Geschichten von Matti und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören. Wie immer freue ich mich über Feedback, könnt ihr gerne per Mail schicken oder ihr postet es auf Instagram oder so. Ich freue mich jedenfalls sehr auf Austausch und ja, wünsche euch nochmal viel Spaß beim Hören. Also, liebe Alena, herzlich willkommen. Was freue ich mich, dass du heute da bist und dass es heute hoffentlich klappt. Wissen ja alle anderen nicht, wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal einen Versuch gestartet. Da hat das Internet uns dann verlassen quasi und es ist nichts geworden mit der Podcast-Aufnahme. Wir hoffen mal, dass es heute besser funktioniert.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich da auch sehr drauf und hoffe, mein Dorf-Internet hält durch.
Also sonst haben wir ja die Zooms ganz gut hingekriegt, muss man sagen. Und deswegen würde ich auch gleich mal, also wir haben schon öfter gezoomt, weil wir zusammen arbeiten. So sieht es aus, für alle, die das jetzt noch nicht wissen. Und deswegen darfst du vielleicht als allererstes mal ein bisschen Mattis und deine Geschichte erzählen, wie ihr zusammengekommen seid, was euch so beschäftigt hat. Das darfst du jetzt einfach mal frei von der Leber weg alles erzählen.
Ja, super. Ich fange vorne an. Das ist immer sinnvoll. Ne? Matti ist eingezogen bei mir 2020. Also von der Statistik her quasi so ein typischer Corona-Hund. Aber tatsächlich in dem Sinne kein Corona-Hund, als dass ich sie auch unabhängig davon, also ich bin auf Hundesuche quasi gewesen, weil wir aufs Land gezogen sind. Und das für mich einfach so ein, nicht die Voraussetzung generell für einen Hund war, aber einfach so dieses Setting, dass ich gesagt habe, oh, ne, hier kann ich mir das jetzt richtig cool vorstellen. Vorher noch in einer Studenten-WG in der Stadt gewohnt und das war halt irgendwie kein Szenario, wo ich jetzt unbedingt einen Hund reinsetzen wollte. Und hier auf dem Land ist das halt irgendwie viel schöner gewesen und auch beruflich dann so abgesichert aus dem Studentenleben raus, dass ich gesagt habe, okay, so wohnungstechnisch und finanziell ist das jetzt sinnvoll und das hat sich halt einfach mit Corona überschnitten. Deswegen in dieser Corona-Phase, aber nicht, weil ich da halt plötzlich im Homeoffice war, sondern einfach, weil die äußeren Umstände zu dem Zeitpunkt dann halt einfach günstig waren. Und dann habe ich halt angefangen, so in den Tierheimen hier in der Umgebung immer mal so ein bisschen erstmal so online zu gucken, ne, was sitzt denn da irgendwie so drin und mich so ein bisschen mit diesem Gedanken angefreundet. Und irgendwann habe ich dann halt dieses Foto von diesem kleinen schwarzen, du hast das ja schon gesehen, von diesem kleinen schwarzen Mäuschen gesehen und das ging mir halt nicht aus dem Kopf. Und eine Freundin hat damals zu mir gesagt, ja, schlaf einfach mal drüber und wenn du morgens früh aufwachst und wieder dran denken musst, dann Phase dir doch einfach angucken. Ja, und das ist auch genau das, was passiert ist. Und der Rest ist quasi Geschichte. Dann ist sie nämlich eingezogen. Das heißt, ich habe sie aus dem Tierheim hier aus der Nähe. Sie kommt aber ursprünglich aus Rumänien, ist da über dieses Riesentierheim, diese Smeura, hierher nach Deutschland gekommen. Die haben quasi so ein Partner-Tierheim hier in Deutschland, die immer mal wieder Hunde von dort bekommen. Und da ist sie also hergekommen mit, muss ich überlegen, die ist im April geboren. Ich habe sie im August kennengelernt, also 4 Monate. Und ist, bevor ich sie kennengelernt habe, also erst 2-3 Wochen in Deutschland, also noch sehr frisch angekommen. Und ja, dann war da dieses kleine Wurmi und ich habe mir beim Kennenlernen noch nicht so viel bei gedacht. Als sie sich das erste Mal so vor einem Auto erschreckte, da dachte ich, ja, ne, hat sie halt so ein bisschen Angst vorm Auto, aber das ist ja, kriegen wir schon hin, so, ne, und alles andere wird auch schon und sie kennt mich ja noch nicht und klar, da wäre ich auch unsicher, wenn dann plötzlich irgendwer ankommt und mit mir da durch die Gegend ziehen will und ansonsten waren wir uns aber sehr sympathisch. Ja, und dann ist da ja aber halt doch so nach und nach so doch die ein oder andere größere Unsicherheit bei rausgekommen. Beziehungsweise gar nicht nach und nach, weil sie zu Hause eingezogen ist und gesagt hat, ich kann an stehenden Autos nicht vorbei, da habe ich Angst vor und ich habe generell vor Zivilisation irgendwie Angst und wenn sich Dinge bewegen und ich weiß halt über ihre Vergangenheit in Rumänien nicht wirklich was, nur dass sie da aus diesem großen Tierheim kommt. Und
weißt du, ob sie da geboren wurde oder ist sie da?
Also sie muss sehr früh, entweder ist sie direkt dort geboren worden oder sehr früh mit ihrer Mutter und ihrer Schwester da hingekommen. Wie genau, konnten sie mir halt nicht mehr sagen, ja, da im Tierheim. Aber sie muss halt die meiste Zeit so ihrer 4 Monate da in diesem großen Tierheim verbracht haben. Einerseits natürlich gut, weil sie dann nicht so viel schlechte Erfahrungen auf der Straße gemacht hat. Andererseits hat sie dadurch natürlich so an normalen Umweltreizen dann natürlich auch irgendwie nichts mitbekommen. Und das habe ich halt, das war halt so das, was man dann direkt in der Anfangszeit halt auch viel gemerkt hat, ja, dass so für uns Menschen so ganz normale Dinge für sie halt total verrückt waren. Also wir wohnen ja sehr, sehr ländlich. Also hier mit unserem Hof nebenan, da sind irgendwie 5 Häuser, ja, so viel zur Erklärung, also das ist noch nicht mal mehr ein Dorf. Und wenn man dann mit ihr spazieren gegangen ist und mal bis ins Nachbardorf gekommen ist und da waren dann halt normale Reihen mit Häusern und ab und zu mal ein Auto hier und dann kam hier mal ein Mensch aus dem Garten und das war für sie halt schon total überwältigend so, ja, an Reizen. Und da hat sie halt einfach sehr, sehr wenig mitgebracht. Naja, und das war eigentlich unser großes Thema so zum Anfang, dass sie halt so mit Umweltreizen sehr, sehr unsicher war und Geräusche waren ein Riesenthema. Das ist ja auch ein Thema, was ich noch mit in unser Training ja noch genommen habe. Wann haben wir angefangen? Vor einem halben Jahr.
Das reicht, glaube ich, nicht mehr. Ich habe jetzt vergessen, vorher nachzuschauen. Ich sollte das immer, wenn ich euch einlade, eigentlich nochmal schauen, wann wir die erste Stunde hatten. Da bin ich sehr nachlässig. Ich glaube aber, es ist schon länger. Aber irgendwie sowas, sagen wir mal 3/4 Jahr ungefähr.
Genau, und da haben wir ja gerade so an dieser Gewitterthematik und so Knallgeräusche wie irgendwie Schüsse oder ähnliches, das hatten wir ja noch mitgebracht. Und das ist im Vergleich zum Anfang schon ein Riesending gewesen. Ja, am Anfang hat die sich vor jedem kleinen Knacken und so noch erschrocken. Also das hat sich so über die Zeit schon echt cool gebessert. Und da arbeiten wir halt nach wie vor einfach noch dran, immer mehr kennenzulernen und Unsicherheit rauszubekommen. Und ich finde, mittlerweile macht sie das schon echt cool. Und ich vergesse auch manchmal so ein bisschen, wo sie herkommt. Und wenn ich dann so Videos aus der ganz ersten Zeit noch sehe oder so mich an bestimmte Situationen erinnere, so ein Paradebeispiel ist, dass mir mal ein Blatt Papier runtergefallen ist. Ich saß am Schreibtisch, habe so Sachen sortiert und mir ist so ein Blatt Papier runtergefallen. Also total unspektakulär und nicht mal laut. Aber sie hat es halt so aus der Fassung gebracht. Die ist in den Nachbarraum gelaufen, hat sich da in ihr Körbchen gelegt und ist über eine Stunde nicht mehr da rausgekommen, weil sie gesagt hat, Alter, da ist was runtergefallen. Und das ist mir relativ ähnlich dann vor, keine Ahnung, einigen Wochen oder so auch nochmal passiert, dass mir so ein Blatt Papier runtersegelte und das fiel ihr so direkt vor die Pfötchen. Und ich habe gemerkt, das fiel runter und noch so im Fallen, da habe ich gedacht, scheiße. Und dieser Hund ist einfach liegen geblieben und hat mich angeguckt, so nach dem Motto, kannst du das bitte wieder aufheben? Das liegt jetzt hier auf meinen Boden drauf. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, es hat sich so viel schon verändert. Ja, und
ja, wie spannend. Und weil du es gerade sagst, so mit diesem Jahr, man vergisst ja manchmal, wo sie hergekommen sind. Ich hatte heute davor schon einen Call mit der lieben Vera, die letztens schon in der Podcast-Folge war. Und wir sind gestartet eigentlich mit Büro, war so ein Thema, und viel Bellen zu Hause, also so jedes Geräusch wurde irgendwie angebellt und es war super anstrengend und es war auch wahnsinnig schwierig, Lotte zu beruhigen. Und heute hatten wir irgendwie einen Call und ich höre nur irgendwie, wie Vera so ist gut sagt und redet dann einfach weiter. Und ich musste so kurz grinsen und habe gesagt, also vor ein paar Wochen möchte ich nur noch mal sagen, warst du da irgendwie völlig und ich krieg die nicht mehr raus aus dieser Nummer. Und jetzt ist noch so ein ist gut übrig geblieben und du kannst einfach weiterreden. Und dann hat sie auch so gesagt, ja, man vergisst es manchmal. Und ich finde das auch immer so schön, wenn ihr dann hier eigentlich auch noch mal so und wie sind wir eigentlich gestartet und was war da los, dass man noch mal das Ganze aufdröselt, weil manchmal manchmal merkt man ja auch erst dann so, stimmt, ah krass, ja und die Geschichte, ah, das ist ja auch gar kein Thema mehr. Das ist schon wohltuend, finde ich, für alle Beteiligten, wenn man merkt, so krass.
Ja, total. Und vor allem ist das ja auch so wichtig, weil man, ich finde, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und so ja auch sehr schnell dahin verfällt, mal sich zu vergleichen, so mit anderen, ja. Die dann irgendwie so, ha, mein Hund ist so und so alt und guck mal, wir können schon die Tricks und dieses und ich habe den damit hingenommen und waren hier mitten im Restaurant essen und ne, dass man dann anfängt, na, ne, müssten wir das nicht auch schon können oder ähnliches. Und nee, wenn man dann finde ich das immer noch viel wichtiger und auch viel schöner, wenn man dann nochmal hinguckt, ja, aber wo sind wir denn eigentlich gestartet? Und das ist ja viel wichtiger als das, was die anderen zu einem Zeitpunkt X irgendwie können oder halt nicht.
Oh Gott, ja, dazu fällt mir so viel ein zu sagen, weil es ja auch oft so ist, gerade bei so unerwünschten Verhaltensweisen, ja, also wenn der Hund eben jetzt in Konfliktsituationen dazu neigt, bellend nach vorne in die Leine zu gehen, ja, dann kriegt man ja oft von außen so abwertende Blicke, blöde Kommentare oder sonst irgendwas. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich das ja immer wieder mit meinen Kundinnen auch erlebe, wenn die dann eben den Leuten sagen, oh, der kommt aus dem Tierschutz, super traumatische Erfahrung, dann sind die Menschen immer, ach so, oh mein Gott, wo ich mir dann immer denke, ist doch total egal, wo der herkommt, jeder Hund, der irgendwo bellend in der Leine hängt, hat gerade einen Konflikt und fühlt sich gerade unwohl, ja. Es muss nicht immer das krass traumatische Erlebnis sein. Irgendein Erlebnis hat ihn dazu gebracht, diese Emotionen in den Situationen zu haben. Und das Zweite finde ich auch immer diese spannende Frage, wenn du so, ah, wie lange haben sie ihn denn schon? Und dann denke ich mir so, und wie lange darf der Hund jetzt das Verhalten zeigen, bis man es abtrainiert haben muss? Also was ist jetzt da die Range, die ihr so vorgebt als Gesellschaft? Weil dann auch die Frage ist, wo war denn meine Prio? Vielleicht war meine Prio erstmal alleine bleiben zu trainieren und draußen war mir jetzt erstmal überhaupt noch gar nicht so wichtig, ja, muss ja auch dann jeder so ein bisschen gucken, was für ihn da gerade richtig und relevant ist.
Ja, gerade, das ist ja auch so wichtig, ja, also wenn ich überlege, ländlich, wie wir wohnen, ja, sind ja so viele Dinge, die andere, die mit ihrem Hund in der Stadt leben, jeden Tag irgendwie machen und machen müssen, sind für uns ja total irrelevant, ja, also ja. Seien es jetzt irgendwie öffentliche Verkehrsmittel, mit denen wir fahren müssen oder an denen wir auch einfach nur vorbei müssen, ja, die wir irgendwie passieren müssen oder so, das ist ja in unserem Alltag passiert das ja nicht, ja. Klar, wenn wir mal irgendwo hinfahren oder so, dann begegnen wir auch mal einer Straßenbahn, aber das ist ja nichts, was für uns Alltag ist, zum Beispiel, ja. Und deswegen ist das in unserer Prioritätenliste ja was ganz anderes als Paradebeispiel bei uns jetzt gerade das Wild, ne, das ständig irgendwo durch die Gegend läuft, ja.
Und wo sie so cool ist.
Ja, das hat sie mittlerweile ja auch echt schon super gelernt, ja, da auch mit mir dann einfach cool zu bleiben und zu beobachten, was für andere ja überhaupt nicht relevant ist, ja, wenn man in der Stadt frisst, halt das Reh eher weniger, ja, so das.
Und wie du auch schon sagst, man hat ja dann auch weniger Gelegenheit, es zu üben am Ende des Tages. Also es gehört ja auch dazu, dass wenn ich mit irgendwelchen Themen ein Problem in Anführungszeichen habe oder mit verschiedenen Begegnungssituationen ein Thema habe oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, dann brauche ich ja auch die Begegnungen am Ende des Tages, um es üben zu können. Und ja, wenn ich dann eben sage, ja, wir treffen halt nie Rehe, wird es schwierig oder sind halt nie einem Bus begegnet oder so. Deswegen ist es ja auch so spannend, weil es ja zeitlebens einfach so bleibt, auch ein erwachsener Hund, wenn du den halt in völlig neue Umgebung mitnimmst, mit völlig neuen Reizen, tauchen da halt wieder Unsicherheiten auf. Das ist total normal.
Ja, oder wenn man losfährt, um Hunde zu treffen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, das wir haben. Dadurch, dass wir hier halt nur so eine ganz kleine Handvoll von Hunden treffen, sind Hundebegegnungen auch immer so ein Thema, wo wir halt tatsächlich los müssen, um die üben zu können, ja, so gerade mit fremden Hunden.
So geil, ich weiß jetzt, wie viele diesen Podcast hören, sie denken, oh, da ziehe ich auch hin.
Oh, wie schön.
Alle aus dem städtischen Umfeld so, boah, echt, keine anderen Nervigen. Also die Hunde sind ja meistens gar nicht das Problem, es sind ja die Menschen, die da irgendwie nicht intervenieren, wo man sich denkt so, oh, die ziehen jetzt alle zu dir.
Ja.
Kannst du üben.
Ja, ich weiß das, also gerade an stressigen Tagen weiß ich das halt auch echt total zu schätzen, ja. Wenn ich einfach weiß, okay, wir gehen jetzt hier unseren Weg runter und da begegnen wir halt einfach niemandem. Da können wir für uns sein und ne, einfach gemeinsam die Seele baumeln lassen und müssen uns keine Gedanken drüber machen, ob uns jetzt ein Hund begegnet, ne, den sie noch nicht kennt oder mit dem sie schon schlechte Erfahrungen gemacht hat oder ja, negative Seite begegnet uns aber halt auch keiner, den sie gut findet, so, ne, also.
Was? Nein, stopp, bestimmt nicht. Ich finde, da habt ihr auch tolle Fortschritte gemacht. Ich finde, sie ist allgemein viel cooler geworden in Hundebegegnungen. Und also bitte Dackelchen, wenn wir dann nochmal bedenken, das ist ja eine sehr große Liebe geworden.
Total. Und es gibt ja auch so ganz ausgewählte Hundefreunde, die sie so hat. Ja, wir haben ja zum Mantrailing fahren wir ja auch regelmäßig und da ist sie ja auch einfach Zucker. Ja, ihre große Beagle-Liebe, den liebt die heiß und innig. Das war vom ersten Tag an einfach, ja, also wirklich Liebe auf den ersten Blick bei ihr. Und das ist halt total schön, ja, dass sie halt wirklich trotzdem, obwohl wir so wenig Hunde im Alltag treffen, halt so ausgewählte Hundefreundschaften und Hundekontakte halt auch hat.
Und vor allem finde ich auch so spannend, um wirklich auch nochmal den Reminder hier rauszugeben an alle. Also wenn jetzt jemand von euch quasi einen Hund hat, der tendenziell eher negativ Neuhundekontakten eingestellt ist, dann kann es trotzdem immer mal sein, dass ein Hund dabei ist, den der auch gut findet und auch umgekehrt. Also dieses, nee, mein Hund liebt alle Hunde, kommt mit jedem Hund super klar. Da muss ich immer sehr grinsen, weil ich mir denke, nee, siehst du nicht. Weil das kannst du, aber es geht einfach gar nicht. Wir kommen auch nicht mit allen Leuten, zumindest nicht super easy, klar. Und so ist es da auch. Und da gilt es halt einfach so ein bisschen entspannt drauf zu gucken und dementsprechend die Situation zu gestalten. Aber es ist halt total wichtig, gerade Hunden, die nicht so gerne Fremdhundekontakt haben, wirklich gut ausgewählte, schöne Kontakte möglichst regelmäßig zu ermöglichen, damit die üben können, auch so Hundekontakt. Wenn ich die immer nur weghalte, haben die ja gar keine Chance, zu lernen. Also je nachdem, wo sie herkommen, ja. Also wenn du jetzt einen super traumatisierten Hund hast, ja, dann erstmal natürlich Distanzen einhalten, aber gucken, voll wichtig.
Da hat sie ja wirklich echt enorm Fortschritte gemacht, auch so über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Das ist schon total schön. Also wir machen das gerne, gerade wenn die Hunde frontal auf uns zukommen beim Spaziergang. Da mache ich es nach wie vor mit ihr sehr, sehr gerne, dass wir einfach so ein bisschen an den Rand gehen und sie in Ruhe gucken kann. Aber wir müssen halt nicht mehr irgendwie einen großen Bogen laufen. Und wenn sie die in Ruhe beobachten kann, hat sie halt einfach festgestellt so, hey, mir passiert ja überhaupt nichts. So klar, da ist auch mal dann einer dabei, der ein bisschen aufgeregt in der Leine hängt. Aber der Großteil kommt einfach ganz entspannt an uns vorbei. Und einfach die Erfahrungen, die sie da sammeln konnte, dass ihr halt nichts passiert.
Ja.
Weil ein ausschlaggebender Punkt dafür, warum wir so Probleme mit Hundebegegnungen haben, war ja mal eine etwas blöde Begegnung für sie, wo ein sehr großer Bernhardiner auf uns zugerannt ist. Also vielleicht fürs Größenverhältnis, Matti ist so knapp 45 Zentimeter groß, ja, wiegt jetzt so ihre 16 Kilo, also eher sowas, was man auch nochmal im Zweifel auf den Arm nehmen kann und tragen kann. Und der Bernhardiner ist dann halt irgendwie das Dreifache von ihr, ja, und wenn der laut bellend...
Ich weiß gar nicht, reicht es?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Die sind ja riesig, ja, ja.
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eher 4, 5, ja. Also keine Ahnung, das ist tatsächlich jenseits meiner Vorstellung, wie viel der wiegen mag, aber allein größentechnisch, ne, von der Höhe her ist er ja, ne, und der kam halt laut bellend und nicht in reißerisch-böser Absicht, aber allein dieses Bellende und Große auf sie zugerannt kommt. Ne? Das hat halt einfach dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, so, wow, Wahnsinn. Da ist nichts, körperlich ist nichts passiert. Ja, sie hat da überhaupt keine Blessuren oder so von getragen, aber psychisch hat das halt wahnsinnig viel mit ihr gemacht.
Ja.
Und jede Begegnung, die wir halt haben, wo halt nichts passiert, wo die Hunde vielleicht auch total desinteressiert an uns vorbeigehen, ist für sie halt total hilfreich, weil sie merkt so, hey, cool, sind ja nicht alle so verrückt.
Ja, das wird ja auch oft so unterschätzt, gerade eben von Menschen, die größere Hunde halten, die vergessen manchmal, die gehen halt immer mit diesem, ja, aber meiner will ja, also macht ja nichts Böses, der kommt ja total freundlich und so weiter. Und die unterschätzen aber, dass es einfach für den Gegenüber eine andere Situation ist, eben gerade die Kleinen. Und da muss man halt ein bisschen gucken, dass da wirklich Dynamik rauskommt, weil alleine, also nehmen wir, Achtung, Klischeekeule, aber wenn du halt den 8 Monate alten Labrador hast, der einfach 0, gar kein Körpergefühl hat und das ist völlig normal und da einfach 23 Mal drüber bügelt aus Versehen und hier einfach mit der Pfote mal so richtig draufhaut, das kann auch einfach schmerzhaft sein, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert oder anstrengend. Und auch bei alten Hunden, also ich hatte das mit dem Anton und der konnte am Ende wirklich schlecht nur noch laufen. Also der hat manchmal so einen schlechten Tag so eine Gehhilfe hinten gebraucht. Also das war so unten so ein Geschirr quasi, was unter die Hinterbeine gezogen wurde und dann hattest du da so eine Schlaufe und dann hast du da halt irgendwie mit der Leine und ich latsche da so entlang. Und also ich meine, man sieht ja dann eh schon, also man sieht ja eigentlich, dass da jemand wirklich viel beschäftigt ist, irgendwie mit diesem alten Hund klarzukommen. Und wir haben halt so einen Nachbarn mit seinem jung flat-coated und die läuft halt von Anfang an frei. Die ist auch über die Mali jedes Mal irgendwie drüber gebügelt. Deswegen sind wir große schwarze Hunde, sind nicht unser großer Liebling. Und natürlich meint die das nicht böse, aber er hat es jahrelang durchgezogen und da halt auch wieder, dass sie dann halt auf den Anton draufspringen. Und da werde ich dann schon irgendwann echt ungehalten, weil wenn ich halt irgendwie versuche, dass er überhaupt irgendwie mal stehen kann und zum Lösen rausgehen kann, dann denke ich mir halt schon manchmal, mein Leute, macht halt mal die Augen auf. Also so schwer ist es ja gar nicht. Einfach mal ein bisschen auf die Umwelt zu schauen und nicht nur auf die Bedürfnisse des eigenen Hundes. Ja, ärgerlich. Naja, okay. Sehr spannend. Ach, bevor ich es vergesse, wir brauchen natürlich dein Baby-Matti-Foto, weil das müssen wir auf Instagram teilen, damit jeder sofort ja. versteht, warum du dich sofort in diesen kleinen Hund verliebt hast und sich denkt, die hätte ich auch genommen.
Ja, unbedingt. Ja, also genauso, wie ich das eigentlich nicht machen wollte, ja, den Hund aufgrund des Fotos aussuchen. Aber ich habe sie ja auch kennengelernt, ne? Also so ist es ja nicht.
Ja, und ich würde es auch nie empfehlen. Also muss ich jetzt einmal sagen, ich würde auch nicht sagen, kauft einen Hund vom Foto. Aber wir dürfen ja fairnesshalber auch sagen, es geht ja auch häufig gut. Ja, also dass Leute sich irgendwie in einem Foto verlieben und dann den Hund holen. Ich habe aber schon auch, ich meine, ich mache das ein paar Jahre, auch die absurdesten Geschichten erlebt. Und also eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, da habe ich noch live gearbeitet und war noch im Angestelltenverhältnis am Hundeplatz und da stand so ein älterer Herr vor, also es ist irgendwie ein neuer Grunderziehungskurs oder sowas gestartet und stand also ein ziemlich großer älterer Herr mit einem wirklich winzigen Hund, also irgend sowas Terrier-Chihuahua-Mischling hätte ich jetzt mal gesagt und also mehr Chihuahua-Größe und der stand dann da vor dem und ich so, mei, das ist ja nett und dann hat er mich nur so angeschaut und gesagt, auf dem Foto hat er viel größer ausgeschaut. Also, sie haben ihn sehr geliebt, den Hund, aber man hat schon gesehen, so, für ihn ist das eigentlich kein richtiger Hund. Also, sie haben sich dann lieben gelernt, es war alles gut, aber ich musste so ein bisschen innerlich grinsen und habe mir gedacht, ja, aber was willst du machen? Also, entweder brauchst du gute Größenangaben und musst dann irgendwie auf die vertrauen.
Wobei ja auch das, ja, also mir haben sie damals im Tierheim auch gesagt, ja, also die wird also mindestens 55 Zentimeter oder so, ja. Da habe ich gedacht, naja, mindestens, okay, also über 60 muss sie ja jetzt auch nicht, weil irgendwann wird es ja dann auch sehr groß und naja, und da ist sie ja jetzt doch auch locker 10 Zentimeter hinter zurückgeblieben. Was ich gar nicht schlimm finde, ich finde, sie hat eine fantastische Größe. Also ich bin da total glücklich drüber, aber auch ne, die Größenangaben, die da manchmal dann gemacht werden.
Ja, du weißt es ja auch einfach nicht. Also es muss man sagen, wenn du eventuell, also wenn du beide Elterntiere und so überhaupt nicht kennst, ist es ja immer nur geschätzt. Pi mal Daumen. Und was ich noch sagen wollte, aber wir wissen ja, dass Matti ihre Größe ja auch stark verändern kann. Das ist nämlich sehr lustig, das weiß jetzt keiner, das ist ein Insider, aber wir machen ja immer Videoanalysen. Ich finde, sie sieht echt immer von Video zu Video völlig unterschiedlich groß aus. Das ist wahnsinnig lustig und ist der Running Gag.
Ja, ich glaube, das hat halt auch sehr viel mit ihrer Körperlänge zu tun. Ja. Da ist ja auf jeden Fall, also was ich da sicher weiß, ist, dass da Dackel mit drin ist und den sieht man ihr jetzt nicht immer an. Aber wenn man so die Körperlänge anschaut, dann weiß man doch schon, wo der Dackel da geblieben ist. Und ich glaube, das macht ganz viel aus, dass man je nach Perspektive denkt, okay, voll. Ist halt doch sehr groß oder noch eher klein.
Und ich schwöre auch wirklich, dass die Mali nachts im Bett länger wird, als sie außerhalb des Bettes ist. Aber es ist nicht zu erklären, wie so ein kleiner Hund so viel Platz einnehmen kann. Sonst wirklich.
Ja, wenn man so angemessen im Bett übernachten kann, ja, dann muss man das ja auch voll ausnutzen.
Das tut sie. Da wollen wir mal nicht. Also wir sind ja froh, dass wir noch drin schlafen dürfen.
Sehr gut.
So, dann darfst du jetzt ein bisschen weiter erzählen. Dann ist sie eingezogen, dann die Umwelt. Ah, genau, das wollte ich eigentlich noch sagen. Stellen wir uns aber doch mal vor, und das passiert ja auch gar nicht so selten, eine Matti wäre so richtig ins städtische Umfeld gekommen. Das ist einfach wirklich krass.
Ja, das hätte halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also am Anfang wäre das für sie halt, glaube ich, wirklich der absolute Wahnsinn gewesen.
Ich bin auch wirklich nach wie vor absolut davon überzeugt, dass es Hunde gibt, wo es einfach nicht funktioniert. Punkt. Also, oder es nur, also ich bin ja prinzipiell oder merke es ja auch immer, klar können wir so gut wie jedem Hund eigentlich alles irgendwie beibringen über wirklich gutes Training. Aber die Frage ist ja, welchen Aufwand ich betreiben will. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich eine Basis habe von Dingen, die im Alltag schon irgendwie zumindest funktionieren und ich dann einfach einzelne Punkte habe, wo ich sage, da muss ich jetzt mal Gas geben. Oder ob ich mir wirklich jeden Mühe hart erarbeiten muss. Und das steht für mich dann einfach auch in gar keinem Verhältnis. Und ich finde, dann darf man halt auch einfach sagen, also ich will ja auch nicht die ganze Persönlichkeit eines Hundes umkrempeln müssen. Das sollte ja nicht das Ziel sein, sondern klar, der darf lernen, der darf Kompetenzen kriegen. Und da hilft man natürlich dann auch, dass er irgendwie möglichst gelassen und happy einfach durch den Alltag kommt. Aber alles andere, finde ich, dürfte man wirklich dann auch sagen, nee, damit tue ich einfach dem Hund auch gar keinen Gefallen.
Ja, wenn ich überlege, ja, so wie ich vorher gewohnt habe in der Stadt, das war jetzt nicht mitten in der Innenstadt, das war so eine kleine Seitenstraße, also wir wären da jetzt nicht rausgegangen und sofort in der krass belebten Fußgängerzone gewesen, aber trotzdem halt so in der Zivilisation, so in der ganz normalen Zivilisation. Und wenn ich überlege, wie viele Probleme sie damit am Anfang schon teilweise gehabt hat, ja, mit Mülltonnen, die irgendwo rumstehen, ja, mit einfach so einer Straßenreihe mit Häusern. Und wir haben ja im Training auch schon ganz oft festgestellt, wie wichtig so Pausen für sie sind, mhm. ja, also dass sie halt auch manchmal tagelang einfach, dass wir das dann einfach nicht machen, weil sie dann einfach beim nächsten Mal viel, viel besser damit umgehen kann und das so verarbeitet hat und alles. Und wenn ich mir überlege, das hätte ich da gar nicht ermöglichen können. Außer ich hätte den Hund genommen, hätte sie rausgetragen, ins Auto gesetzt und wir wären direkt irgendwo hingefahren. Was ja aber auch voraussetzt, dass sie da schon hätte Auto fahren können.
Ja, ja, aber wie du, ja, total.
Sie hätte einfach gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Pause zu haben. Ne? Dass man einfach mal sagt, so, ey, heute gehen wir den ganz reizarmen Weg, wo einfach nur grüne Wiese ist und nichts. Das hätte ich in der Stadt ihr überhaupt nicht ermöglichen können.
Ich weiß aber sowieso nicht. Also wenn ich so richtig innenstädtisch, also bei uns so in München, weiß ich nicht, Sendlinger Tor oder sowas da unterwegs bin, dann frage ich mich sowieso, wie die Hunde das überhaupt noch leisten können. Das ist so krass viele Menschen, so krass viele Hunde. Es ist eine Begegnung nach der anderen und ich sehe wirklich sehr selten so richtig glücklich souveräne Hunde. Ich habe, also da, wenn ich so beobachte, so an der, es sind ja immer nur Momentaufnahmen, muss man fairerweise sagen, aber manchmal sehe ich so gefühlt total abgestumpfte Hunde, die stiefeln da halt einfach durch und nehmen gefühlt, aber zeigen auch kein großes Interesse mehr. Also die zeigen kein Erkundungsverhalten mehr von schnüffeln oder beobachten, sondern so itz, 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 itz. Oder du hast sie halt so latent permanent oben drüber. So. Und das finde ich schon, also das hätte ich mit dem Anton wäre das damals noch gegangen, aber weiß ich gar nicht, weil als wir den Anton noch hatten, war es einfach in der Stadt noch nicht so voll, muss man sagen. Also der war mit in der Stadt. Die Mali zu Pubertätszeiten war die ja auch so krass reizempfänglich. Wenn ich da in so einem Ort, also ich wohne auch zwar mitten in der Stadt, aber das Viertel ist relativ ruhig. Wir haben zwar Begegnungen, aber die Straße ist nicht sehr befahren. Ich konnte da jederzeit mal die Straßenseite wechseln, in eine Einfahrt reingehen oder sowas. Also das war alles nervig anstrengend, aber handelbar. Das geht ja da gar nicht in der Innenstadt. Also du kommst ja tisch, 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 tisch. Ich glaube, da hätte ich auch irgendwann aufgegeben, sage ich dir ganz ehrlich. Das hätte ich nicht gepackt. Nervlich. Also wären wir entweder umgezogen oder ich hätte auch gesagt, warum? Also der arme Hund, das ist einfach zu viel.
Ja, und das ist echt, wenn ich das jetzt sehe, wir fahren ja zum Mantrailing öfter mal in die Stadt und manchmal sind wir da einfach in einem ganz ruhigen Wohngebiet, manchmal auch im Stadtpark und waren jetzt aber auch schon einmal in der Innenstadt, nicht zu Hochzeiten, ja, wo dann super viele Leute unterwegs waren, ja, aber hier vor Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarkt, abends, ja, als da und bevor der aufgemacht hat, aber da standen halt schon die ganzen Buden und so, das wäre vor einem Jahr vollkommen undenkbar gewesen. Und man hat ihr angemerkt, so, oh, das ist schon eine Challenge für sie, aber sie hat es total cool gemacht, gerade auch mit dieser Aufgabe, dass wir da jetzt jemanden suchen, ja, dass sie da was zu tun hatte und so, und auch mit diesem Gruppensupport, ja, weil dann ja auch zwei andere Hunde noch dabei waren, die halt total cool waren. Und das habe ich sowieso gemerkt, dass ihr das echt viel hilft, so, dass wir dieses Mantrailing jetzt für uns entdeckt haben, also für sie auch so als Hobby, was wir aber auch gemeinsam machen, wo wir regelmäßig hinfahren, aber was halt auch nichts ist, was wir so jeden Tag irgendwie strikt verfolgen müssen oder so, ne? Also was halt echt so für sie ein Highlight ist. Und das hat ihr so geholfen, auch so in diesem etwas städtischen Umfeld einfach so ein bisschen zurechtzukommen.
Voll.
Wenn ich dran denke, wie wir beim ersten Probetraining dahin sind und da hat sie mich schon echt überrascht, ja, aber da war sie noch viel beeindruckter von diesen ganzen Umweltreizen. Und mittlerweile läuft die halt auch in der Stadt und kann da suchen und sich darauf konzentrieren, so auf ihre Aufgabe, ja. Und das ist total cool, wie sie da jetzt auch schon dran gewachsen ist.
Voll. Also Mantrailing finde ich auch total schön, weil die halt einfach, wie du schon sagst, also allein dieses Schnüffeln und Suchen schon Glücksgefühle, Hormone, da geht ja schon richtig was ab. Dann haben die am Ende immer ihren Erfolg. Die haben so eine klare Struktur und so einen klaren, ich bin sehr gespannt, was du gleich erzählst. Ihr seht es nicht, sie lacht gerade sehr. Und das ist halt auch alles so schön strukturiert. Also was wir ja zum Beispiel auch festgestellt haben, so beim Medical Training, dass eben so eine ganze Klarheit in so Trainingssituationen, so eine richtig Fairness reinzubringen, halt unfassbar hilfreich ist. Das kriegst du natürlich im Alltag nicht immer hin, weil manchmal irgendwie schnell Dinge passieren, aber je öfter das halt irgendwie funktioniert und dann funktionieren eben solche Dinge auch an verschiedenen Orten und können extrem hilfreich sein, so Rituale, Routinen, Hilfestellungen. Ja, spannend. So, was wolltest du jetzt noch erzählen?
Ja, mit dem am Ende die Belohnung, weil noch so ein Ding auf unserer Liste, sie hat's ja nicht so mit Menschen, vor allem nicht mit fremden Menschen. Also sie braucht ja sehr, um aufzutauen. Es ist mittlerweile schon echt viel besser geworden und Leute, die sie häufiger sieht und die man auch begrüßt mit, oh, guck mal, der da kommt und so, ja, da fängt sie dann auch schon an, so, ach, cool. Aber ja, so fremde Menschen sind erstmal irgendwie, man hält einen gesunden Abstand. Und ja, beim Mantrailing suchen wir ja aber Menschen. Und gerade am Anfang, als sie die Leute ja auch alle noch nicht kannte, waren das ja auch grundsätzlich dann für sie erstmal fremde Menschen, die sie suchen musste. Das heißt, es war total spannend, weil ihr sehr, sehr schnell klar war, was die Aufgabe war. Und sie das auch gemacht hat. Und sie hat dann aber sehr zuverlässig kurz vor dem Versteck des Menschen angefangen, Meideverhalten zu zeigen. So, geil. Ich schnüffel mal hier, ich weiß, dass der da sitzt, kann ich dir sagen, aber ich traue mich da nicht hin. Ne? Und dann haben wir halt angefangen, weiß noch, als ich hingekommen bin, hieß es, ja, am besten irgendwas in diese Futterdöschen, was die schön schlecken können, was richtig lecker ist und so weiter. Ja, wir nehmen Käse am Stück, weil, also den dann klein gewürfelt, weil man ihr den so zuwerfen kann und so kullern kann. Und dann haben wir halt echt angefangen, dass die Leute ihr den so zugekullert haben und sie einfach auf Distanz eine Belohnung. Und mittlerweile, also die Leute, die sie regelmäßig sieht bei den Trailern, die sucht die total verlässlich und nimmt das mittlerweile in den meisten Fällen auch direkt aus der Hand, jetzt das Futter. Aber das war zum Beispiel auch ein total großer Schritt für sie, sich an die Leute ranzutrauen und woran sie auch total gewachsen ist.
Und ich muss jetzt da mal deine Trainerin einfach auch hart abfeiern, weil ich das tatsächlich sehr häufig erlebe, dass eben so, wenn man dann sagt, ja, mach Mantrailing mit dem Hund, dann, weil ist halt geil, kann ja auch eben genau für Hunde, die ein Thema haben mit Menschen, total geil sein, weil die so eine freiwillige Annäherung. Wenn du dann aber so einen stumpfen Trainer hast, der sagt, nee, der kriegt das Futter nur aus der Hand und zieht ihn da hin oder whatever, ja, dann ist halt kontraproduktiv. Wenn ich aber genau da eben anfange, die Körpersprache zu lesen, zu erkennen, natürlich hat er gefunden, aber der traut sich da nicht hin und ich dann eben sage, nein, der wird eben nicht näher hingezwungen, sondern er wird sogar noch mit Abstand belohnt, auf Abstand belohnt und sowas. Und es basiert auf totale Freiwilligkeit. Ja, dann sind wir halt wieder dabei, dass dann die Hunde auftauen, wenn sie nicht gezwungen werden, wenn sie selbstwirksam mitmachen dürfen. Und dann wird es halt eine runde Kiste und dann haben sie positive Erfahrungen mit fremden Menschen. Saugeil.
Ja, also da bin ich auch super glücklich, dass wir da drauf gekommen sind. Bin ich durch Zufall auf so einer Tierweltmesse, die bei uns da in der Stadt war, bin da halt so rumgelaufen, geguckt, ne, wollte so ein bisschen irgendwie shoppen, Sachen und da hatte sie halt einen Stand. Und
wir sagen auch mal kurz, dass du ohne Hund da rumgelaufen bist. Ja, um Gottes Willen. Auf Messen nimmt man keine Hunde mit. Ja, nein, ja. Nee, nichts, brauchst du überhaupt nicht. Sie rennen alle mit ihren Hunden auf diese Messen.
Ja, nee,
und dann siehst du da auch nur gestresste Hunde in Messenhallen. Deswegen muss ich es einmal kurz sagen. Und zwar egal, ob der Hund ein Thema mit Menschen hat oder nicht, wir nehmen in Messehallen keine Hunde mit. Nein, das ist kein schönes Training. Nein.
Nee, da wäre die auch über. Also da wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal reingekommen in diese Messehallen. Da hättest du wahrscheinlich schon gesagt, nee, kannst du gerne machen, aber ohne mich. Nee, natürlich ohne sie, genau. Und da gab es dann auch so ein paar, so ein Vorführring quasi. Und da war unter anderem auch so vom Arbeiter-Samariter-Bund oder so. Also so ganz verschiedene, wo halt unter anderem auch solche Sachen, ne, mit den Hunden, wie die dann, und auch so die verschiedenen Arten, ne, das ist dann Hunde gibt, die dann durch Bellen anzeigen und so weiter. Und das war halt ganz cool. Und bin ich da halt noch so rumgelaufen und habe dann unter anderem halt dann den Stand von meiner ja jetzigen Trainerin da fürs Mantrailing entdeckt und ne, habe mich kurz mit ihr ausgetauscht und meinte dann, naja, weiß halt nicht genau, ob das was für uns ist, weil die halt so unsicher ist und so. Und meinte sie, ach, das ist überhaupt kein, ne, war bei meinem einen damals auch so und das war total super. Die haben das super gefunden und angenommen und so. Da hab ich gesagt, komm, wir probieren das einfach mal aus, ja. Und seitdem machen wir das halt leidenschaftlich gerne so. Das ist eine coole Sache. Da bin ich echt froh drum, dass ich da durch Zufall quasi drauf gekommen bin so.
Richtig gut, finde ich auch. Also ich habe, glaube ich, in so vielen Folgen schon immer gesagt, ja, erstmal mal so, der Alltag funktioniert, dann darf man Hobbys. Also es kommt ja mal darauf an, wie viel Zeit man hat. Aber klar, wenn man Zeit für sowas hat, ist eben ein gemeinsames, schönes Hobby, das ohne Druck mit viel Spaß ausgeführt wird, total geil.
Absolut. Weißt du, ich bin ganz am Anfang mal gefragt worden, so, ja, und was willst du mit dem Hund so machen? Und war so, ja, also,
spazieren gehen.
Weil ich habe ja auch 2 Pferde und ne, reite auch und dann kommt halt gerne, dann am Anfang kam dann gerne die Frage, ja, dann willst du die doch bestimmt auch auf Ausritte mitnehmen und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, wenn sich das ergibt und sie da Lust drauf hat und das klappt, klar, aber das ist jetzt nicht, also mein Glück mit dem Hund hängt jetzt nicht daran, dass sie mit mir ausreiten kommt. So, also das ist ja, die Pferde sind ja mein Hobby, der Hund ist ja nicht da, weil sie, ne, so. Und das ist für mich überhaupt nicht relevant gewesen. Und wir waren jetzt auch ein paar Mal mit meiner Stute und ihr zusammen spazieren. Das klappt wunderbar, ne? Aber das ist überhaupt nicht meine Prämisse gewesen. Und ähnlich ging es mir auch mit anderen Sachen, wo ich gesagt habe, klar, könnte ich mir gut vorstellen, dass man mal so ein paar Sachen so ausprobiert, ja, irgendwie, dass man so ein bisschen Spaß findet an irgendwelchen Dingen. Aber da war nie irgendwas, wo ich gesagt habe, ich habe den Hund jetzt, weil ich mit dem Agility machen möchte oder jetzt, ne, wie wir zum Mantrailing gekommen sind, Mantrailing machen möchte oder was es halt noch alles für Möglichkeiten gibt. Da habe ich gesagt, wenn wir was finden, was uns Spaß macht, so machen wir das gerne, dann freue ich mich da drauf. Aber ich bin halt mit ihr auch einfach happy, wenn wir, ne, zusammen leben und durch den Wald stromern. So. Also wir brauchen nicht extra so ein speziell abgestecktes Hobby, damit wir halt irgendwie so in unserer Koexistenz glücklich werden miteinander. So. Also der Hund ja sowieso nicht. So. Aber, ne, also auch ich nicht.
Ja, 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 nee, da bin ich total bei dir. Also wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, weil wir ja schon gesagt haben, das ist oft bei Pferden und Hunden ja so ähnlich, dass es so Menschen gibt, wenn die so sportaffin sind. Also ich meine jetzt im Tiersport oder manchmal kombiniert man das ja auch, also sei es jetzt von, nehmen wir als Beispiel Agility oder jetzt gibt's ja auch diese ganzen Zughundesport und da gibt's ja Challenges ohne Ende und dann finden da Events statt, auch Dog Dance und schieß mich tot, was du nicht alles hast, Obedience und so weiter. Und ich stehe dem extrem kritisch gegenüber. Ich muss es wirklich einfach mal auf den Punkt bringen und ich stehe dem immer da kritisch gegenüber, muss um so ein Wettbewerb einfach geht, also wo es um eine Profilierung letzten Endes des Menschen geht, weil dem Hund ist es wurscht, der Hund will eigentlich Spaß haben und also alles davon kannst du machen mit dem Hund. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ob das jetzt Zughundesport ist, wenn du einen Hund hast, der wirklich gerne läuft und der Bock drauf hat oder ob das Dog Dance ist oder Agility oder schieß mich tot, könnt ihr alles machen, wenn es wirklich darum geht, dass alle Beteiligten Spaß haben. Und an diesen Wettbewerben, alleine an diesem ganzen Umfeld, es tut mir leid, ich war noch nirgends irgendwo dabei, wo ich mir dachte, hier fühlen sich wirklich alle Hunde wohl. Nie. Weil es immer zu eng ist, zu gestresst, alle sind irgendwie aufgeregt und darauf wird einfach keine Rücksicht genommen, sondern jetzt muss der Hund abliefern, ob er will oder nicht.
Und das ist halt so schade, ja, weil das ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte, dass die Hunde Spaß dran haben. Und wenn man dann halt irgendwie so einen freundschaftlichen kleinen Wettkampf, ne, gucken kann, da spricht ja dann auch nichts dagegen. Aber sobald das Tierwohl halt drunter leidet und wenn es halt in Anführungsstrichen nur ist, dass sie halt Stress haben, schwierige Sache.
Ja, und wir reden ja von, also es geht ja nicht darum, den Hund in Watte zu packen, sondern es geht ja auch um, also haben wir einen kurzen, stressigen Moment und der Hund kann sich dann runterfahren, aber das hast du meistens auf diesem ganzen Gelände halt nicht, weil die sich permanent wieder gegenseitig anstecken und irgendwie sowas, also ist zumindest meine Erfahrung, darf mich jeder gerne belehren. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile auch Veranstalter, die da vielleicht ein bisschen besser drauf schauen. Und auch da, ich habe kein Problem. Es darf ja irgendwelche Vorgaben geben, wo man sagt, der muss halt das und das und das machen, um diese Punkteanzahl zu kriegen, weil es ja auch gut ist, wenn man vielleicht einen Richtwert hat oder ein Ziel hat, auf das man zuarbeiten kann. Aber ich würde mir doch einfach da viel mehr wünschen. Was ich auch total kritisch sehe, ist dieses, mir fällt es Therapiebegleithunde oder sowas, die dann immer in Altenheime und sowas mitgenommen werden. Die Idee dahinter, very nice, total schön. Aber nicht Jeder Hund kann das immer zu den Terminen leisten, wo sie gerade angedacht sind. Und man darf dann einfach auch sagen, es tut mir leid, eigentlich hatten wir es heute vereinbart, aber mein Hund packt es heute nicht. Der hat keinen Bock da drauf. Punkt. Und genauso muss es halt auch bei solchen Wettbewerben sein, dass man einfach sagt, nein, wir treten heute nicht an, ist heute nicht unser Tag. Passt für meinen Hund heute nicht und das nächste Mal sind wir gerne wieder mit dabei. Und das ist, glaube ich, da ist dann oft der Ehrgeiz zu groß, als dass man das macht als Mensch.
Das stimmt. Ja, und gerade diese Besuchshunde-Geschichte, ich finde, das ist so eine schöne Sache. Und ich finde, gerade da ist es ja noch viel wichtiger, dass die Hunde mit einer positiven Stimmung reingehen können. Weil wenn die einen schlechten Tag haben und da trotzdem reingezwungen werden, weil man sagt, na, wir haben das ja aber heute vereinbart und deswegen müssen wir das jetzt heute machen. Das widerspricht ja auf so vielen Ebenen dem Gedanken, der da eigentlich hintersteckt. Weil eigentlich soll das ja ein total schönes Erlebnis werden für den Menschen, der da besucht wird. Und ja aber auch für den Hund, weil es ist ja nicht nur so, dass nicht jeder Hund das zu jeder Tages- und Nachtzeit möglicherweise leisten kann, sondern dass auch bei weitem nicht jeder Hund dafür geeignet ist, ja, sowas machen zu können.
Voll.
Ich finde das total die schöne Idee. Und wenn Matti dafür geeignet wäre, wäre das tatsächlich was, wo ich sagen würde, das könnte ich mir total gut vorstellen. Aber die ist da halt nicht für geeignet. Die mit Menschen schwierig, ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das aber gerne machen, weil ich das so eine schöne Idee finde, um anderen Menschen eine Freude zu machen und würde jetzt versuchen, sie dahin zu schleppen, das hat ja gar keinen Mehrwert für niemanden. Also für den Hund nicht, für den Menschen nicht, den wir dann da potenziell besuchen würden, weil sie dann im Worst Case halt einfach nur klein geduckt in der Ecke sitzt und gar keinen Kontakt aufnehmen möchte. Und da hat ja niemand dann was von, ja.
Und das hat irgendwann vor ein paar Jahren, also schon weit vor Corona, finde ich, hat es so einen totalen Run gekriegt, dass man immer nur noch mitgekriegt hat, ja, also ich bilde meinen jetzt und her. Und da ist es halt aus, es gibt bestimmt auch da Ausbildungsstätten, die wirklich gut arbeiten, gut sensibilisieren, gut Körpersprache auch beibringen, aber halt weit nicht alle. Und dann denke ich mir halt auch, ihr seid schon lustig, da lasst ihr so schlecht ausgebildete Menschen mit den Hunden da auf die Menschen los, die werden ja nicht betatscht und keiner sieht das Konfliktverhalten der Hunde. Da ist ja Potenzial hoch 10, dass da irgendwann ein Beißvorfall kommt.
Ja, und das wäre halt so schade, ja, weil ich kann da ja aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass das halt so viel bringen kann, wenn das halt schön abläuft, so, ja. Wir hatten das bei meinem Vater damals, als der Pflegefall geworden ist. Da kam vom Hospizverein, die haben da mit dem ASB auch zusammengearbeitet und da war eine, die mit ihrem Jack Russell das gemacht hat, mit Mücke. Und Mücke war halt total fantastisch, weil Mücke gesagt hat, da ist ein Mensch, das finde ich total super. Und der ist da quasi, der ist reingekommen, wäre am liebsten sofort auf das Bett gesprungen und hat sich das meinem Papa gelegt und hat gesagt, ich bin da, bin so, hi, streiche mich, kümmere mich und so. Ne? Und das war total goldwert, ja, weil dieser Hund einfach gesagt hat, so, das ist total, das, also der ist da total aufgeblüht in dieser Rolle und in dieser Aufgabe. Und dann ist es halt fantastisch, dann ist das super, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. Aber wenn der Hund halt nicht so Mücke ist und nicht sagt so, hey, ja, ne, wer auch immer kommt, nimm mich, umarme mich, knuddel mich, dann ist das vielleicht halt nicht der richtige Job für den Hund. So, dann gibt es aber vielleicht andere tolle Sachen, die man so machen könnte, ne? Und gerade in solchem Setting finde ich es halt noch umso wichtiger, dass der Hund da wirklich so, wirklich Freude dran hat, ne?
Und gut, dass du das auch nochmal sagst, weil ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich das per se eine schlechte Idee finde, gar nicht. Ich muss halt nur wirklich gucken, hat mein Hund da wirklich, also wenn es ein gemeinsames Hobby ist, hat mein Hund wirklich Spaß daran. Und auch, um das nochmal ab, wir haben das tatsächlich mit unserer Familienhündin, ist damals auch immer zu unserer Oma mit ins Altersheim. Als die ins Altersheim gekommen ist, da durfte man die mitnehmen und dieses ganze Altersheim hat unsere Hündin geliebt, ja, weil die auch total menschenfreundlich war und es war immer das Highlight. Und wenn man vielleicht mal ausnahmsweise ohne Hund da war, war so, wie jetzt? Also so, dann könnt ihr auch wieder gehen, ja, weil ohne Hund seid ihr total langweilig und doof. Dann ist es total schön, da bin ich total dabei. Jetzt, um den Schlenkerer zurückzugehen, ich finde halt, das Hobby muss beiden einfach gefallen. Und auch da gibt es natürlich wieder total individuelle Abstufungen. Ich komme jetzt ein bisschen auf das Thema Spielen, weil das ja so ein geiles Thema auch bei euch eigentlich ist, ja, dass Matti als typischer Tierschutzhund aus dem Ausland halt so Spielzeug, why, was willst du denn damit? Und klar könnten wir jetzt da auch sagen, ja gut, dann lassen wir das halt, hat sie keinen Bock drauf. Und da wiederum machen wir es ja nicht, weil wir ja gesagt haben, Spielen ist wichtig und macht ja auch Spaß. Aber wir bauen halt keinen Druck auf, aber wir sind dran geblieben, dass eine Spielfreude entstehen darf. Und natürlich kann ich auch daran arbeiten, dass mein Hund eine Freude an Menschen entdecken darf, wenn er ein Thema mit Menschen hat, oder eine Freude an Hunden oder was auch immer. Aber es ist halt immer die Frage, wie gesagt, wo habe ich Prioritäten? Was ist wirklich wichtig in unserem Alltag? Was tut dem Hund gut? Wo kann ich gut dranbleiben? Und habe ich einen guten Plan und gucke halt gut hin in den einzelnen Situationen?